Vor ein paar Wochen habe ich mir überlegt, wie sieht denn der erste Gottesdienst wieder aus, wenn wir so zusammenkommen? Über was wird denn predigt? Irgendetwas Schönes, irgendetwas Ermutigendes, irgendetwas, wo Freude macht. Und wir haben uns ja in der Gemeindeleitung entschieden, mit den über den Jakobusbrief predigen. Wir haben ja nicht so im Detail genau auseinandergeschaut und gesagt, das ist die Stoßrichtung, wo man geht, sondern es ist so eine Entscheidung aus dem Buch gewesen. Es ist ein Brief, der nicht irgendwie 20 Kapitel lang ist. Es hat einen Anfang und ein Ende. Und so sind wir da hineingestartet. Am Montagmorgen bin ich ins Büro gesessen. Ich habe gefunden, ja gut, ich mache dort weiter, wo der Stefan letzte Sonntag aufgehört hat, und fange an zu lesen. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Und dann habe ich gefunden, das kann ja nicht sein. Ich werde jetzt am Sonntag da stehen und eine Art ein Moralapostel sein und euch sagen, ihr sollt nicht schlecht über andere reden. Und ich fand, nein, das lade ich jetzt aus. Da mache ich jetzt einen Bogen rundherum. Weil, der Netto hat schon im ersten Kapitel und im dritten Kapitel hat er schon über das Thema predigt. Es ist wieder bei den Kindern. Wenn man es einmal sagt, dann folgen sie ja nachher. Also, dann sollte es ja bei den Erwachsenen auch so funktionieren. Also, wenn ihr es in einer kurzen Zeit zweimal gehört habt, muss ich doch sicher das nicht nochmal sagen. Am Montag fragte mich Andrea, du Philipp, wer predigt eigentlich? Ist eigentlich zweiter Sonntag. Und ich so, ja, einer muss ja. Habe ich zur Verfügung gestellt. Und habe dann gedacht, ja, eigentlich hätte ich lieber einen anderen zu machen. Reden nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Ich habe gefunden, nein, wenn das da nochmal das dritte Mal steht, kann ich nicht einfach einen Bogen rundherum machen, als würde es nicht da stehen und einfach drüber hüpfen. Ich habe überlegt, warum ist es so? Warum will Gott, dass ich das nochmal predige? Weil wir es doch schon zweimal gehört haben. Und so bin ich mit Gott ins Gespräch gekommen und habe auch mit ihm gehadert und darum gekämpft, was ich jetzt dazu soll sagen. Ob ich es einfach kurz erwähne und dann weitergehe, oder soll ich da in die Tiefe gehen? Und als ich darüber gebetet habe, habe ich so den Eindruck gehabt, es ist, glaube ich, gut, ich verliere ein paar Worte mehr, als nur einfach ein Staat da innen. Und ich glaube, das Thema Reden nicht schlecht übereinander ist ein Thema, das uns als Kirche betrifft. Und ich glaube, es ist wie eine Art ein Finger, wo Gott draufhebt und sagt, hey, an dem Punkt müssen wir miteinander als Kirche wachsen. Es ist nicht etwas, wo ich euch predigen und sagen, ihr sollt nicht über andere reden, sondern wir sind miteinander unterwegs. Und es geht jedes von uns an. Wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander denken, wie wir mit anderen über andere reden, was wir weiter erzählen. Vielleicht denkst du jetzt, Corona hat den Philipp nicht gut getan. Das ist überhaupt nicht das Thema, das aktuell ist. Dann bin ich sehr dankbar, wenn ich falsch bin. Und wenn du merkst, mal, es ist ein Thema in meinem Leben, ich erlebe das, dass andere über mich schlecht reden. Und ich rede und ich denke auch über andere schlecht. Dann ist es gut, wenn wir uns ein paar Gedanken mehr dazu machen, zu dem Thema. Ich werde euch einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Ihr seht das Bild. Du kannst es reinblenden. Von der Anne. Vielleicht kennt ihr jemanden? Lidi, ja. Netflixer. Das ist ein junges Mädchen. Ende 19, Anfang 20. Jahrhundert lebt in Kanada, wird von einer Pflegefamilie in die andere Pflegefamilie geschoben. Es ist Abschaum. Es will niemand etwas mit der Anne zu tun haben. Weil sie nicht ins System hineinpasst. Und die Anne, die ist aber nicht aufs Maul gefallen. Sie kann relativ gut reden. Und wir schauen da miteinander eine Situation an, wo sie in der Schulklasse ist. Es ist eine neue Lehrerin dort. Und jeder aus der Runde muss sich vorstellen. Und er kommentiert alles. Wir schauen da 1,5 Minuten rein. Also Einführung in das Thema, wir sollen nicht schlecht übereinander reden.
Und ihr sagt zwei Worte, die euch beschreiben. Verwendet dazu den ersten Buchstaben eures Vor- und eures Nachnamens. Ich fange an. Muriel Stacy. Mutwillig. Schullehrerin.
Was wäre meine Beschreibung, wenn wir gleiche Initialen hätten?
Wir fangen an mit...
Was wären wir seit der Geburt getrennt?
Ruby Gillis.
Romantische Göre? Ruby Gillis.
Ausgezeichnet.
Ruby ist verrückt.
Gilbert Blythe?
Global?
Er ist ein Jahr um die Welt gereist.
Und belesen.
Alle halten ihn für den besten Schüler.
Priscilla Andrews.
Aber ich habe das Buchstabieren gewonnen.
Pragmatisch? Aktuell.
Sie hat unseren alten Lehrer am Altar stehen lassen.
Vielleicht teilst du deine Kommentare mit der Klasse.
Oh, es ist kein Geheimnis, dass Prissy die Verlobte unseres Lehrers war, aber vor der Hochzeit geflohen ist. Ich informiere sie gerne über jeden in Avonlea, denn ich war selbst Außenseiterin und weiß, wie schwer es sein kann.
Nicht, ich mir Klatsch aufzutischen. Das dulde ich nicht.
Oh, aber nichts, was ich sagte, ist geheim.
Wenn jemand will, dass ich etwas weiß, sagt der Betreffende es mir. Du bist als Nächste dran. Wie ist dein Name?
Anne Shirley Cuthbert. Anne.
Gut, war soweit. Ein Filmausschnitt aus dem Leben von der Anne. Sie hat sie eigentlich gut gemeint. Sie hat nichts Böses wollen weiterverzählen. Und doch hat sie einiges einfach weiterverplappert, was nicht für andere Ohren bestimmt war. Und hat sich für das auch in der Klasse in sein Abseits gekommen, hat das wieder ausbügeln müssen, weil es einfach nicht gut war. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Redet nicht schlecht übereinander, das wird vor allem zuerst einmal auch im Petrusbrief erwähnt. Dort wird erwähnt, dass die Menschen, die Gott nicht nachfolgen, die Ungläubigen, die redet schlecht über die Gläubigen. Sie machen es fertig, sie verleumden es, sie bringen böswillige Gedanken über die Gläubigen. Und das sollte so sein. Also, so erlebe ich es oft. Vor allem, wenn man in eine Freikirche geht, bin ich mir gewöhnt, dass andere schlecht über die Freikirche reden, was da ihnen dann alles passiert und was die Menschen da ihnen alles machen. Viele Menschen haben auch über Jesus schlecht geredet. Das ist einfach so gewesen. Aber der Jakobus sagt, es geht nicht darum, dass Ungläubige über die Gläubigen schlecht reden. Er sagt, redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde oder liebe Brüder, liebe Schwestern. Was in der Welt draussen passiert, ist die eine Sache. Aber was bei uns in der Gemeinde passiert, das darf nicht so sein, dass ein Bruder über eine Schwester schlecht redet, schlecht denkt. So soll es nicht sein. Wer einen anderen verleumdet und verurteilt, das Gesetz Gottes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Es ist ja spannend, wie jetzt da Jakobus fängt argumentieren. Er sagt nicht, redet nicht schlecht übereinander, weil das bringt viel Unruhe. Wenn ihr negativ über andere redet, dann zerstört das Beziehungen. Dann gibt es ein Chaos in der Familie, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, wo ihr seid. Das zieht euch einfach ab. Darum macht es nicht. Der Jakobus argumentiert ganz anders. Redet nicht schlecht übereinander, wie es im Gesetz steht. Und am Gesetz soll er gehorsam sein. Und damit ist nicht irgendein bestimmtes Gesetz gemeint, sondern es ist das Gesetz als Gesamtes gemeint. Ich werde darum ein paar Bibelstellen anschauen aus der Bibel. Hat jemand eine Bibel dabei, elektronisch oder digital? Rebecca, kannst du mal nachschlagen, 3. Mose 19, 16. Joni, kannst du mal nachschlagen, Psalm 101, Vers 5. Hat sie noch jemand eine Bibel? Der Matthias, du schaust mal Matthäus 5, 22. Und der Dani, Matthäus 7, 1. Also, der erste ist 3. Buch Mose, 19. Kapitel, Vers 16. Du musst nicht das ganze Kapitel vorlesen, aber einfach laut und stark den Vers. Hoffen, es stimmt. Also Gott sagt, verleumdet einander nicht. Also redet nichts Falsches über andere. Das will ich als Gott nicht. Und ich muss euch nicht mal erklären, warum, sondern ich will es einfach nicht. Psalm 101, Vers 5.
Wer heimlich seinen Nächsten verleumdet, den will ich zum Schweigen bringen. Leute mit überheblichem Blick und stolzem Herzen will ich nicht in meiner Nähe dulden.
Ist relativ klar. Hat er eine Frage dazu, an Joni? Ist klar, oder? Matthäus 5, 22, ich habe Matthias gegeben.
Ich aber sage euch, jeder, der auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle.
Das hat Jesus gesagt, relativ direkt. Das Wort, das braucht ihr für Narr, ist ein aramäischer Ausdruck und heisst eigentlich Raka. Du bist ein Raka, ein Narr, ein Dummkopf, ein Idiot. Und in dem Wort in der Raka ist nicht nur die Bedeutung Dummkopf, sondern es ist auch der Begriff drin, man verachtet einen Mensch. Haben die schon mal über jemanden schlecht geredet und gleichzeitig positive Gefühle über die Person gehabt? Also ich nicht. Also wenn ich über einen Menschen schlecht denke, wenn ich über einen Mensch schlecht rede, dann ist die Verachtung zum Mensch nicht weit davon entfernt. Und Jesus sagt, wenn wir Menschen verachten, wenn wir schlecht über Menschen reden, der kommt direkt zum Gericht. Also nenn niemand Raka. Denk nicht einmal darüber. Schlecht über ihn. Und der letzte, 7,1, Matthäus 7,1, kannst du den noch lesen, Dani?
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Wie schnell tun wir etwas interpretieren? Tun wir ein Urteil fällen über eine andere Person? Wie schnell geben wir irgendwie per Mail oder per WhatsApp schnell eine Antwort auf irgendetwas, wo wir merken, wo man hinten wieder sagen, ich hätte es anders geschrieben. Oder man lesen irgendwo etwas und fehlt sofort ein Urteil und findet, der andere, der ist ja so blöd. Wie kann man nur so sein? Nur aufgrund, dass wir etwas gelesen haben. Und vielleicht hat es ganz anders gemeint, als ich es geschrieben habe. Du sollst reden nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. In Vers 12 heißt es, nur Gott, der das Gesetz geben kann, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du also, deinen Nächsten zu verurteilen? Also auf der einen Seite sagt der Jakobus, Der Einzige, der urteilen kann, der Einzige, der gerecht kann urteilen, ist Jesus. Ich habe mir jetzt mal überlegt, auch mal rein fiktiv. Ich rede schlecht über den Dani. Was er für Schuhe anhat, wie er seine Sachen nicht macht, wie er seine Finanzen nicht im Griff hat. Und erzähle das am Joachim. Und am Abend komme ich heim, sitze auf meinem Stuhl und dann erscheint Jesus. Und sagt, guten Abend, Philipp. Wie geht's dir? Wie hast du heute über den Dani geredet? Warum hast du ihm das alles am Joachim erzählt? Findest du es okay? Wie sieht es in deinem Herz aus, Philipp? Warum verachtest du deinen Bruder? Und warum erzählst du es nur am Joachim? Es geht ihm ja gar nicht an. Jesus ist der Einzige, der wird richten und er wird gerecht richten. Als wenn wir uns bewusst wären, alles, was wir sagen, alles, was wir denken, wenn wir mal vor Jesus bekennen. Geschweige denn, er weiß es ja schon. Mit Ehre sagen, warum hast du so reagiert? Warum hast du so schlecht über den Dani geredet? Das ist nicht gut. Das zerbricht die Beziehung. Das baut Muren auf zwischen ihm und mir. Welches Recht hast du, deinen Nächsten zu verurteilen? Das eine ist ja etwas weiterverzählen, wo schlecht ist, wo ich schlecht über den Dani rede, wo ich ihn fertig mache, wo ich ihn erniedrige, damit ich sich ein bisschen besser dastehe. Wo ich den Joachim auf meine Seite ziehe, dass er gleich denkt wie ich, dass er findet, er sei ein Racker. Und das andere ist, bevor wir etwas Schlechtes redet über einen anderen Mensch, wer gibt uns das Recht, etwas überhaupt weiter zu erzählen? Wie von dieser Enda. Wer hat ihr das Recht gegeben, aus der Schule zu verplappern, was alles bei den anderen gelaufen ist? Ich kann mir sagen, ich habe mir die Frage noch nie gestellt, wer mir das Recht gibt. Corona-Zeit ist für uns in der Familie mit 5 Kindern zuhause, ist eine anstrengende Zeit gewesen. Und ich habe das jemandem geteilt und gesagt, hey, es ist wirklich streng, Homeschooling, 5 Kinder zuhause, es bringt uns manchmal an Grenzen. Letzte Woche habe ich ein Telefon von jemandem bekommen und der hat gesagt, Philipp, ich habe ja gehört von dir, vom anderen, der hat es mir erzählt. Da habe ich gedacht, ah, ist jetzt aber spannend. Erzählt der andere noch mehr von mir? Alles, was ich ihm geteilt habe, was ich sonst nicht immer verteilt. Das eine ist etwas einfach weiterverteilen. Und das andere ist noch etwas schlecht weiterverteilen. Also bevor wir etwas weitergeben, uns überlegen, habe ich das Recht dazu? Wäre es für diese Person okay, wenn ich das weitergebe? Ich möchte eine Situation erzählen aus dem Leben von Michi und von mir. Er weiß es jetzt nicht einmal. All Jahr fahren wir an eine Retrette von der Gemeindeleitung. Und das ist jetzt einige Jahre zurück, sind wir in Wüstenrot gewesen. Und ich habe mich so genervt ab ihm. Ich habe gesagt, hey, er ist ein Racker. Er ist einfach zu engstirnig. Er engt mich ein. Und hat das einem anderen erzählt. Und als ich das ihm erzählt habe, hat das Devi gehört. Oh oh. Die Gemeinde wird ja verglichen mit der Brut von Jesus. Das eine ist, schlecht über Jesus zu reden. Aber schlecht über seine Brut zu reden, das kommt meistens nicht gut. Gell, Dani? Wenn jemand schlecht über mich redet, dann kann ich es mal noch abfedern und finde, ja, nach ein paar Wochen sind sie gut. Aber wenn dann über den Ehepartner schlecht geredet wird, dann kommt es noch weniger gut raus. Denn mich hätte jetzt reagieren und sagen, ja, jetzt gehe ich zum Jürg und sage, hey, du Jürg, der Philipp da vorne, der ist einfach schlimm. Der ist erzählen, wie ich ein schlechter Typ bin. Hat er nicht gemacht. Ich bin der Hacker gewesen, nicht er. Und wir sind dann nicht als nächstes Referat gegangen, sondern mich ist zu mir gekommen und sagt, Philipp, wir müssen reden. Magst du dich erinnern? Nicht mehr. Er hat es vergessen. Ich weiss noch. Und wir haben geredet, die ganze Stunde. Vermutlich haben wir noch Tränen vergossen, miteinander vergeben und nachher ist es wieder gut gewesen. Ja. Und spannend ist gewesen, an dem Wochenende ist einer zu mir und sagt, hey, ich habe euch gesehen, wie ihr miteinander geredet habt. Und das war so ein schönes Bild gewesen. Beziehung war wieder hergestellt zwischen ihm und mir. Wir könnten. Er hat mir vergeben, bin ich dankbar. Und es lehrt einem aufpassen. Wie wir übereinander reden, wie ich über die Brut von Jesus rede. Welches Recht hast du also, deinen Nächsten zu verurteilen? Wir haben kein Recht. Und der Text fordert uns raus, dass wir aufpassen, wie wir über unsere nächsten Brüder und Schwestern, wie wir über sie denken, wie wir über sie reden. Und ich glaube, Gott hat uns den Text heute gegeben, nicht als Zufall, weil er mit dem uns etwas sagen will. Nicht, weil Gott uns mit dem fertig machen will, sagen, wie schlecht wir sind. Sondern er will, dass Beziehungen wieder geheilt werden. Wie zwischen mich und von mir. Nachher wieder können fröhlich zusammen weiterarbeiten. Dass etwas kann entstehen, dass wir wieder können miteinander noch mehr und stärker können miteinander unterwegs sein. Können füreinander da sein. Aber dann hat das schlechte Reden einfach keinen Platz. Aber auch zu wissen, wenn es mich wieder mal verwünscht, wenn ich wieder mal einen schlechten Gedanken über etwas habe, dann weiss ich darf zu Jesus gehen. Und er ist für jedes schlechte Wort, für jedes Racker, ist er am Kreuz gestorben und hat mir vergeben. Und weil er mir vergeben hat, kann ich auch am Nächsten vergeben, wo viele noch mal finden, Philipp ist wieder mal ein Racker. Das ist der erste Teil der Predigt. Und der zweite Teil geht der Jakobus in eine andere Richtung. Im Vers 13 heißt es, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Der Jakobus sagt nicht, macht kein Gewinn und macht kein gutes Geschäft. Er sagt einfach, den Juden, die überall umgewandert sind und überall prahlt haben, was sie alles werden für Geschäfte machen, passt auf, was andere erzählen, was sie für Pläne haben. Anfangsjahr haben wir viele Pläne gehabt, was 2020 bringt. Haben sie vielleicht Ferienpläne gehabt? Hat jemand müssen Ferien verschieben vom Sommer? Haben euch doch so gefreut. Hast du auf Amerika gehen? Vielleicht nächstes Jahr. Dass wir aufpassen und sagen, hey, das und das will ich dann und dann machen. Ich will gewinnen, Ziel und ich will reich sein, ich will mir weiss, ich gucke, was kaufen. Und der Jakobus sagt, hey, so soll nicht sein. Und das Schöne, das mal ist, der Jakobus bringt sogar eine Antwort. Er bringt sogar eine Lösung. Der sagt, woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Der Jakobus zeigt auf Vergänglichkeit vom Leben. Ist wieder ein Nebel am Morgen. Er kommt dann im Herbst. Ein paar Stunden später ist er weg. Er zeigt auf. Das Leben ist so kurz. Leb im Heute. Und wenn du heute merkst, du sollst eine gute Tat machen, ein gutes Wort für jemanden einlegen, dann verschiebst du nicht auf morgen. Weil wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, was im Sommer oder im Herbst wird sein? Corona lernt uns, planen ist gut, aber wie es dann kommt, keine Ahnung. Wenn wir am nächsten Sonntag dürfen singen, ich weiß es nicht. Entscheidet Nadine. Wenigstens darf man lachen. Das ist ganz okay, oder? Stattdessen, Vers 15, solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Manchmal kehren wir es um, wenn dann Gott noch lebt und ich das und das will, dann wird es dann passieren. So soll es nicht sein. Und so wird in dem Text, dass man Gott fragen, wenn sein Willen ist, wird auf einmal der Glaube wieder ganz konkret und ganz lebensnäher beim Jakobus. Es ist nicht schlecht, wenn wir Ziel haben, wenn wir Absichten haben, wenn wir gute Pläne uns auftischen und überlegen, wie wir was können, wann und wann machen. Aber es bringt euer Glauben in Beziehung zu dem Gott im Himmel. Wenn der Herr es will, nicht nur ich will und ich habe ja das Recht drauf. Also wenn du einen Plan hast, dann besprichst du ihn mit Gott. Wenn du vor wichtigen Entscheidungen stehst, teilst mit Gott, geh ins Gebet. Frag Gott, was ist dran? Was ist dein Wille für mein Leben? Es geht schlussendlich nicht auf mich, es geht um den Jesus im Leben, dass wir ihm nachfolgen und ihn fragen, was ist dran? Was möchtest du von mir? In dem Text hier, da geht es um die Juden, die so Geschäfte gemacht haben. Und wie ihr wisst, bin ich kein Geschäftsmann. Ich arbeite auf der Spitex, auf der Pflege. Ich bin Pastor, aber nicht ein Geschäftsmann. Für das habe ich meinen Bruder. Und darum werde ich ihn mal früher bitten und ich werde mit ihm ein kurzes Interview über das Geschäft machen reden. Kannst du das Mikrofon nehmen? Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dich da intensiv zu vorbereiten für das Interview, Michi.
Ja, mega, mega.
Du hast ein Geschäft gegründet, Innocent. Vor ein paar Jahren hast du das auf die Beine gestellt. Hast du da alles mit Gott zum Wohnen besprochen? Oder wie ist das so gegangen? Erzähl mal da.
Schon wieder 3 Jahre ist es her und ich weiss, ich habe am Anfang immer wieder Sachen mit der Gemeinde teilt und auf einmal ist man wieder so im Alltag und dann erzählt man nicht mehr so viel und dann muss man wieder zurückdenken. Das ist eine recht offene Frage. Also, es ist vielleicht so entstanden, ich habe 20 Jahre noch immer gerne gearbeitet, sehr gerne gearbeitet, dann eigentlich die Firma übernehmen und ich habe nie den geringsten Gedanken daran gehabt, selber das Geschäft aufzutun. Das ist nicht mein... Ich sehe mich nicht als der Mensch, der so etwas aufbaut. Ich habe mich nie gesehen. Und dann hat das aber mit der, ich habe eigentlich das Geschäft übernehmen und das hat oft viel, es ist auch schwierig gewesen und ein Knurz. Und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann habe ich im Kopf angefangen, meine Optionen durchzugehen. Ob ich auch Pastor werde. Ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht mein Ding. Und dachte, nein, ich habe eigentlich das Business gerne, ich will etwas ganz anderes machen. Und habe dann das auch, ich habe sicher auch fest mit der Debbie bewegt und auch dafür gebetet. Das war wirklich auch ein Anliegen gewesen. Und dann ist eigentlich, ja, ich habe eigentlich vieles, es ist noch schwierig, wie ist genau deine Frage gewesen? Dass ich nicht etwas anderes erzähle.
Hast du alles mit Gott besprochen oder hast du einfach gefunden, ich habe jetzt viele Innocents gegründet, ich mache so und so viel Gewinn, ich habe dann 7 Angestellte und Gott segnet dann das schon, wo ich dann entscheide?
Nein, ich habe einfach, ich habe von diesen 20 Jahren, 19 Jahren gerne gearbeitet und ich habe einfach das Ziel gehabt, weiter so gerne zu arbeiten, wie ich mir gewöhnt war, dass ich mit Freude aufstehe, mit Freude gehe arbeiten, Freude habe am Geschäft machen und am Abend wieder heimgehe und in dem auch ein Stück weit auch Befriedigung und auch Spass kann, aber auch etwas kann bewegen. Und Ich habe so parallel geschafft. Das heißt, es sind viele Ideen, die auf einmal in meinem Kopf entstanden sind, wo ich gewusst habe, eigentlich kann es funktionieren. Und andererseits habe ich aber auch gemerkt, dass ich extrem viel Angst habe. Dass ich vor allem auch Angst habe, dass ich all das, was ich mir aufgebaut habe, auf einmal nicht mehr da ist. Vor allem auch Angst habe, dass ich meine Familie nicht ernähren kann. Das hat mir sehr viel Sorgen gemacht. Und ich glaube, die grösste Angst, die ich hatte, ist irgendwo in dem Ganzen hinein auch mich zu übernehmen und mich in etwas einzusteigern, wo ich ja gar nicht kann. Und was ich dann gemerkt habe, einerseits habe ich es mit Gott, das Thema habe ich immer wieder mit Gott besprochen, andererseits habe ich gemerkt, dass ich viel Unterstützung habe von der Familie, also vor allem auch von der Debbie, wo das irgendwie mehr gespürt hat, dass mich in diese Richtung zieht. Aber auch von Leuten, wo ich das besprochen habe, aus der Gemeinde, gute Freunde, wo mir mehr zugetraut haben, als ich mir selber zugetraut habe. Und es ist dann, eigentlich habe ich mich trotz aller Angst dann dafür entschieden. Und was mich jetzt zurückblickend wahrscheinlich fast am meisten prägt hat, das habe ich mal, ich habe es auch mal in der Gemeinde erzählt und auch im WhatsApp-Gottesdienst hat Debbie mal den Bibelvers aus den Sprüchen eingepostet an einem Abend. Jemand aus der Gemeinde hat uns besucht. Gott hat ihm aufs Herz gelegt, ohne dass er meine Situation kennt, uns zu besuchen. Und da er hat gesagt, er hat von Gott Bibelvers für uns bekommen. Er wüsste nicht wieso, aber er müsse uns das sagen. Und ein Bibelvers war, wir werden geschäften, wir werden Sachen einkaufen, weiterverkaufen und schlussendlich wird genug haben für dich, deine Familie und deine Angestellten. Und das war für mich eine wahnsinnige Verheißung. Und ich habe, wie ab dem Moment habe ich die hundertprozentige Gewissheit gehabt, Gott schaut. Das hat mir wie auch die Angst genommen. Ich habe auch nachher immer wieder, wenn ich Angst hatte, dass es nicht klappt, habe ich gewusst, Gott hat es versprochen. Und wenn ich die Zusage nicht gehabt hätte, es wäre, glaube ich, ein grösserer Krampf geworden. Also ich habe noch nie in meinem Leben Gott so deutlich in eine Situation einreden gehört. Und ich habe das ganz fest auch gebraucht, weil ich nicht so ein Siebensiech bin und nicht so gut bin und auch so etwas aus dem Boden stampfe. Das bin ich nicht. Aber Gott hat mir hat mir so eine Verheißung gegeben und ist so nah und so präsent. Und immer wieder, wenn ich denke, ich scheitere, habe ich mich an dem festgekettet. Ich weiss, teilweise habe ich in der Nacht, bin ich verwachen und habe gesagt, du hast es versprochen, an dem hält mich fest. Und von dem her, ich hätte es nicht können ohne Gott. Es gibt Sachen, die ich ab und zu wurschteln, ohne Gott. Aber die Firma, das wäre nicht passiert ohne Gott. Ich hätte mir das nie zugetraut.
Ich habe das Mikrofon, genau. Das ist mein. Deine Firma gibt es jetzt seit 3 Jahren. Soviel ich weiss, läuft sie nicht ganz so schlecht. Du hast ein paar Angestellte, da können andere sich nur davon träumen. Ist nie ein Gedanke gewesen, ich bin gut gewesen? Oder hast du vielleicht auch schon mal Mitarbeiter oder Kunden gesagt, hey, meine Firma, ist stolz das Thema bei dir in der Bude?
Ja, wenn ich dein WhatsApp gelesen habe mit der Frage, habe ich gedacht, Philipp, von wo weisst du, dass es das Thema ist? Das Thema ist omnipräsent und da muss ich auch fest an mir arbeiten. Ich habe etwas gelernt. Ich arbeite in einem relativ anspruchsvollen Business. Ich tue nicht irgendein Produkt einkaufen und weiterverkaufen und dann nach mir die Sintflut. Es ist eine reine Dienstleistung, sondern es ist ein Produkt, das funktionieren muss. Das sind so Gasmeldesysteme, da will ich nicht aufs Detail eingehen, aber wir haben selber etwas entwickelt. Und das Problem an dieser Entwicklung ist, das sind Sicherheitsanlagen, die in der ganzen Schweiz verbaut werden. Und wenn das Produkt nicht verhebt, da habe ich innerhalb von Sekunden ein Telefon. Also wenn irgendwo im Bündnerland mir etwas in einem Laden einsetzt und es geht, etwas funktioniert nicht, dann, das kann ein Tag sein oder Nacht, dann muss man eigentlich am gleichen Tag das Problem beheben. Und das hat mich, und ich habe gewusst, das ist anspruchsvoll, es braucht viel Know-how und ich habe tausend Ideen im Kopf gehabt und habe gedacht, ich gehe alles durch und dann wird das schon funktionieren. Und ich weiss, wir haben so relativ schnell die ersten Systeme können liefern und dann habe ich gedacht, wow, wir sind schon gut. Ich habe innerhalb von einem halben Jahr das entwickelt, was andere 10 Jahre dafür brauchen. Und innerlich habe ich mir angefangen auf die Schulter zu klopfen. Und dann haben die Systeme sind angefangen zu laufen. Ich weiß es noch gut. Wir haben schon am Anfang so ein paar Probleme gehabt, haben die Probleme aber können beheben. Und dann, wo wir so richtig viel angefangen zu liefern haben, das ist ein Jahr später, ist ein System am anderen ist abgecrashed. Und Techniker sind nur noch umeinander gerannt und wir haben das Problem nicht gefunden. Wir haben einfach nicht gewusst, was das liegt. Und wenn wir es gehabt haben, dann ist in das nächste Telefon gekommen und ich habe gedacht, es kracht mir alles zusammen. Und in dem Moment habe ich wie, und es hat so etwa zwei, drei Mal so Situationen gegeben und ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe gemerkt, wenn ich auf einmal so genug tun kann, dass ich gut bin, dann hat mich Gott oben runtergeholt. Ich bin wie auf das Ross hochgeklettert und er hat mir eine Watschel gegeben und ich bin ab dem Ross gehalt. Und das ist etwas, was mich geprägt hat, dass einfach, dass mir sagen, Michi, du hast das nicht im Griff. Nein, ich habe mit Gott über die Technik gefeitet. Ich habe gesagt, löst du die technischen Probleme. Ich habe den Mitarbeitern gesagt, dass ich damit, sie sind einmal ein bisschen arm gewesen. Ich habe gesagt, ich berede alles mit Gott und sie haben es dann müssen machen. Aber ich glaube, sie hat mich schon verstanden. Das habe ich wie gelernt. Und was mich ganz fest gelernt hat, was mich bewahrt vor Stolz, ist Dankbarkeit. Auch jetzt, teilweise laufen die Anlagen jetzt recht gut, es gibt auch immer wieder Schwierigkeiten, aber ich versuche ganz fest am Boden zu bleiben, in dem, dass ich dankbar bin, in dem, dass es für mich nicht selbstverständlich ist, dass es läuft, auch wenn es schöne Momente sind. Ich versuche irgendwo demütig zu sein und dankbar, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Und ich merke viel schnell, auch wenn wir ein lässiges Projekt Konkurrenz wegnehmen, das ist ein cooles Gefühl. Ich weiß, die im Verkauf arbeiten, merken, dass es ein cooles Gefühl ist, ein lässiges Projekt an einem Mitbewerber wegzunehmen. Und ich komme dann auch schnell ins Schwärmen von Kunden und stelle mich viel besser an, als dass ich bin. Und ich merke, da muss ich immer wieder auch demütig sein und merke, ich habe es nicht auf dem Griff, dass ich so ein ultrademütiger Mensch bin. Also Stolz ist ein Thema, wo ich fest muss auch kämpfen, dass mir es nicht fest passiert. Oder vor allem auch immer wieder um Vergebung bitten und ich bin froh, dass mir Gott das auch vergibt.
Vielleicht gibt es einen Mann, eine Frau da bei uns, die planen irgendetwas, haben welche Ziele vor sich. Aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du denen so kurz und knapp aus deinem Herzen weitergeben?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man Ideen, für mich ist wichtig, dass man Ideen hat, dass man schlussendlich auch ein bisschen Visionen hat, dass man sich einmal etwas zutraut. Und was ich gelernt habe, vor allem, dass Angst ist für mich ein schlechter Ratgeber. Angst hat mich oft blockiert. Dass ich, wenn ich so zurück schaue, eigentlich der Hauptgrund, dass ich es nicht machen wollte, ist lange die Angst gewesen. Und zum Glück hat mir Jesus die Angst weggenommen. Aber was mich auch noch fest geprägt hat, ist auf einmal, ich mag mich gut erinnern, als Kind bin ich viel beim Ernst zu Hause gewesen, beim Ernst und beim Betli, der Steinmauer. Und dort hat es einen Spruch am Kühlschrank gehabt. Und dort ist gestanden, wer viel macht, der macht viel Fehler. Und wer nichts macht, der macht keine Fehler. Nie vergessen. Und ich habe mich wie müssen damit auseinandersetzen, ich darf Fehler machen. Ich muss sogar Fehler machen. Wenn ich mutig bin und etwas mache, werde ich Fehler machen und werde ich versagen. Und ich glaube, das passiert immer. Wenn man mutig etwas macht, dann werden wir Fehler machen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, wenn ich nichts mache und auch in meiner gewohnten Komfortzone bleibe und irgendwann zurückschaue, 5 Jahre später und sage, ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich Angst habe. Das ist für mich viel zu grössere Versagen, persönlich. Das ist für mich Versagen. Aber es ist für mich nie ein Versagen, wenn ich etwas versuche und Fehler mache und wieder versuche und wieder Fehler mache, weil an diesen Fehlern lehre ich etwas. Das hat mich wie gelehrt, komm, man macht etwas, man darf Fehler machen und es ist okay. Ich glaube, nur wenn man nichts macht, passieren keine Fehler. Und das ist so, jedem, der einen Plan hat, versucht, Versagen ist nichts Falsches. Das gehört zum Leben.
Danke mal.
Ja. Bitte gerne.
Das ist deine Offenheit, ja. Der Jakobus schließt mit dem Vers 17 das Kapitel ab. Und als ich das gelesen habe, habe ich gefunden, jetzt setzt der Gott nochmal eins oben drauf. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Der Jakobus sagt, wenn es Gute wüsstet. Ist ja gut und recht, aber es lange nicht. Gute Absichten haben, gute Vorstellungen, gute Pläne haben, aber etwas nachher nicht in das bringen. Das lange dann nicht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ich habe vor 2 Wochen, ich glaube es 4 oder 3 Wochen, erklärt, was die Bibel mit dem Begriff das Gute meint. Das Gute heisst, es ist das Schöne. Es ist das Exzellente. Es ist das Edle. Es ist das nicht nur, es geht über das Zweckmäßige raus. Es ist mehr als die Not bedarf. Das Gute ist überwältigend. So stellt sich Jakobus das vor, eine gute Tat, eine gute Absicht. Und im Kontext von diesen Vers ist das Gute, dass ich mir überlege, wie rede ich über meinen Nächsten? Wie kann ich schön, wunderbar, exzellent, richtig gut über meinen Nächsten reden? Wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Und der zweite Teil ist, das Gute kennen ist, ich weiss eigentlich, sollte ich Lebensplan mit Gott bereden, ihn fragen, was ist dran? Und wenn man mit Gott etwas beredet, dann ist es manchmal auch so, dass Gott zu etwas Nein sagt oder sagt, ich will es anders, dass es nicht nach meinen Vorstellungen geht. Und das führt dann manchmal auch zu Frust und findet, warum soll ich ja Gott fragen, wenn ich ja schon weiss, wie ich etwas machen soll. Der macht sich schuldig. Der Luther übersetzt den Begriff, das ist Sünde. Er macht sich nicht nur schuldig, sondern das ist sündhaftes Verhalten. Das sind noch harte Aussagen. Wenn du weißt, wie du solltest reagieren, du machst es aber nicht, dann verhaltest du dich sündig. Allgemein heißt Sünde in Römerbrief Vers 6, 23, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Und die Gnade von Gott, von Jesus Christus, ist Vergebung und das ewige Leben. Sündig sind wir alle. Wir alle versagen in unserem Denken, dass wir ab und zu mal einen Bruder oder eine Schwester einen Racker nennen. Dass wir unseren eigenen Weg gehen, ohne Gott zu fragen. Gott hat uns vergeben. Für jede einzelne Verfehlung. Und wenn wir das angenommen haben, dass Jesus für mich gezahlt hat, dass er für dich gezahlt hat, wenn du weißt, ich bin jetzt ein Kind von ihm, dann laufst du in der Nachfolge von dem Jesus nach. Und dann lange nicht einfach zu sagen, ich mache gewisse Sachen nicht mehr. Sondern dann geht es auch darum, dass wir Christi aktiv leben. Diese Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem und der Mensch hat mir gesagt, Philipp, ich bin jetzt ein Babychrist. Und ich habe mich entschieden, das und das und das jetzt nicht mehr zu machen. Es gibt Zeiten, da wissen wir, das ist gut, dass man entscheidet, gewisse Sachen nicht mehr zu machen. Aber in der Nachfolge von Jesus langen es nicht, um einfach etwas zu unterlassen. Jesus möchte doch, dass wir aktiv unser Leben gestalten in Verbindung zu ihm. Und ich habe euch dann einen Vers aus dem Johannesbrief, den möchte ich euch noch lesen. Da steht, wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Das ist die Kernbotschaft vom Jakobus durch den ganzen Brief durch. Unsere Beziehung zu Gott soll sich beweisen in der Liebe zum Nächsten. Wie wir über unsere Brüder und Schwestern reden, wie wir unseren Lebensplan gestalten. Wir werden jetzt das Instrumental hören und während dieser Zeit möchte ich euch eine Frage mitgeben, dass du dir überlegst, wo gibt es eine gute Absicht, einen guten Weg, eine gute Tat, die du dich für mal vorgenommen hast, aber noch nicht ausgeführt hast. Wo gibt es etwas, wo du merkst, da oben weiss ich es eigentlich. Aber es ist da oben geblieben. Und es ist noch nicht zur Tat geworden. Wo gibt es etwas im Leben, wo du merkst, ich muss es mehr mit Gott besprechen. Wo gibt es etwas, wo du jetzt merkst, wo der Heilige Geist dich berührt? Wo ich dich anstrebe, so du merkst, es ist nicht gut, wenn es heute Morgen da oben bleibt. Nehmen wir 1-2 Minuten Zeit, um einfach Zeit zu haben, wo du das für dich kannst reflektieren. Zusammenfassend zum Abschluss möchte ich noch einen kurzen Text lesen, so ein Büchlein vom Bibellesebund über die Jakobusreihe, wo da steht. Im Urteil einiger Christen bin ich vieles. Ein Angepasster, ein Lügner, theologisch zu eng, theologisch zu liberal. Sogar der Sünde gegen den Heiligen Geist hat man mich schon bezichtigt. Das lässt mich nicht unberührt. Aber ich bin auch nicht übermäßig zerknirscht, solange diese Auszeichnungen aus der Ablehnung gegen meine Person herrühren. Ich lege sie Jesus zur Entscheidung hin. Denn letztendlich zählt das, was er über mich befindet. Was mich stärker beunruhigt, ist das Urteil meines Gewissens. Wie oft habe ich selbst mich als Richter über andere erhoben, habe voller Genugtuung zugehört, wo andere niedergemacht wurden, verurteilt statt zurechtgeholfen, geplant und dabei Gott außer Acht gelassen. All das treibt mich auf die Knie und nicht auf das Geschwätz einiger Leute. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns kennst. Und wir dürfen dir Danke sagen, siehst du uns als geliebte Kind, als geliebte Söhne und Töchter. Und es gibt nichts, was uns trennen kann von deiner Liebe, Gott, Vater im Himmel, wo wahr geworden ist in deinem Sohn Jesus Christus. Und du siehst, wo wir schwach sind. Du siehst, wo wir als Kirche schwach sind, weil du einen Finger drauf legst, wo du möchtest, dass wir heilig erfahren. Dass wir eine Gemeinde sein können, wo gut übereinander redet. Dass wir eine Gemeinde sein können, die grosszügig ist im gegenseitigen Vergehen. Dass wir Menschen sein können, die bereit sind, dass wir uns etwas sagen lassen von unserem Nächsten. Dass wir Menschen sein können, die mutig sind, etwas in Liebe anzusprechen. Vater im Himmel, wir wollen Kirche sein, die nicht zulässt, dass Mauern zwischen den Menschen aufgebaut werden. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du Mauern einreißt. Ich bitte, dass du wieder Heilig bringst. Alles, was wir brauchen, bist einfach du, Jesus, bei uns. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen dir nachfolgen. In all unserem Versagen. In all unseren Fehlern. Und wir wollen uns nicht sehen, wie Menschen über uns denken, sondern wie du über uns denkst, Jesus. Du liebst uns. Du bist uns gnädig. Du bist langmütig. Barmherzig mit uns gewesen. Wirk du in unser Leben und verändere du uns. In Jesu Namen. Amen.